Kapitel 1, die Verse 1 bis 3, hört Wort Gottes. Paulus, Apostel Jesu Christi, durch Gottes Willen, und Timotheus, der Berufene, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, samt allen Heiligen, die in ganz Achaia sind. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Lasst uns beten. Ewiger Gott, dein Wort ist Wahrheit und wir bitten, Herr, dass wir deine Wahrheit verstehen. Herr, hilf uns durch deinen Geist, diese Worte zu verinnerlichen. Hilf uns durch deinen Geist, Herr, dass diese Worte tiefe Wurzeln in unserem Herzen schlagen. Herr, wir verlangen danach, wie der Mann im Psalm 1 zu sein, dass wir nachsinnen über dein Gesetz, über deine Worte Tag und Nacht. Herr, wir verlangen danach, dass du Früchte in unserem Leben bringst zu deiner Zeit. Und Herr, so bitten wir, nutze diese Verse, dass sie Frucht bringen in unserem Leben. So bitten wir. Amen. Vor ein paar Jahren, das waren wahrscheinlich wirklich nur 2 Jahre, hat ein erfahrener Pastor folgenden Satz gesagt. Das heißt, wir müssen verstehen, dass die Anwendung des Evangeliums das Evangelium selbst ist. Ich bin davon überzeugt, er hat den Satz nicht erfunden, er ist nicht original von ihm. Aber was er damit ausdrücken will, ist, dass wir als Pastoren, als Prediger oft darüber nachdenken, was ist die perfekte Anwendung für diesen Abschnitt? Was ist das, was ich der Gemeinde am Ende mitgeben will, wenn ich diesen Abschnitt predige? Und als Predigthörer erwarten wir oft eine Liste von praktischen Anwendungen. Das sind die Dinge, die ich jetzt in der kommenden Woche umsetzen muss in meinem Leben. Doch in Wirklichkeit wendet sich das Evangelium selbst an. Und das klingt erst einmal abstrakt. Das Evangelium ist erstmal eine Botschaft, eine Wahrheit, eine Nachricht. Wie soll sich die selbst anwenden? Wo ist da die praktische Tat? Doch genau das macht Paulus letzten Endes im ersten Korintherbrief. Er zeigt der Kirche, dass sie das Evangelium mehr verstehen muss, damit sie das Evangelium in den verschiedenen Lebenssituationen besser anwenden können. Paulus wendet letzten Endes nur das Evangelium an und wir werden das immer wieder sehen, wenn wir den Brief betrachten. Wir werden sehen, wie Paulus letzten Endes nur das Evangelium nutzt, um es ein weiteres Mal anzuwenden. Ich werde heute nicht versuchen, den ganzen Brief zusammenzufassen. Wir kommen zu den einzelnen Problemen, wenn sie im Brief dran sind. Die Gefahr ist immer, dass man in der ersten Predigt alles predigen will, aber wir haben einige Monate und sollte Christus früher wiederkommen, dann haben wir die Erkenntnis sowieso. Also, lasst uns lieber damit beschäftigen, was Paulus im Beginn sagt. Das Ziel heute Morgen ist, zu zeigen, worum es eigentlich in dem Brief geht. Paulus macht in den ersten Versen in der Einleitung, wie er sie schreibt, deutlich, worum es am Ende im Brief generell gehen wird. Er wendet das Evangelium an. Wenn wir den Brief betrachten, werden wir sehen, dass Paulus verschiedene Quellen beantwortet. Zum einen haben die Korinther ihm einen Brief geschrieben, um ihm Fragen zu stellen. Zum anderen hat Paulus von verschiedenen Quellen Dinge gehört, die in Korinth passiert sind, die nicht so glorreich für die Gemeinde waren. Und darauf reagiert Paulus. Aber in allen Fällen wendet Paulus immer wieder das Evangelium an. Er nutzt das Evangelium, um der Kirche deutlich zu machen, wie sie eigentlich zu handeln hat. Wie sie die Probleme, die sie hat, lösen können. Wie sie die Fragen, die sie hat, beantworten kann. Unsere Gemeinde, die Gemeinde in Korinth, muss Paulus am Herzen gelegen haben. Er war dort über ein Jahr. Wir lesen in der Apostelgeschichte 18, Paulus war dort 1,5 Jahre tätig, bis er die Stadt verlassen musste. Nicht, weil er wollte, er musste, er konnte nicht anders. Aber man kann davon ausgehen, dass Paulus mindestens, wenn nicht sogar mehr, mindestens einen weiteren Brief als die zwei, die wir haben, geschrieben haben. Denn im zweiten Korintherbrief geht Paulus auf einen Brief ein, wovon wir im ersten Brief nichts lesen. Also es muss wahrscheinlich einen Brief dazwischen gegeben haben, der uns nicht erhalten ist. Aber was wir sehen ist, Paulus lag diese Gemeinde am Herzen. Und sie muss ihm am Herzen gelegen haben, sonst hätte er sich nicht die Mühe gemacht, einer solchen Gemeinde 2 Briefe zu schreiben und sie jedes Mal zu ermahnen und zu tadeln. Eine Gemeinde, in der Chaos herrscht. Eine Gemeinde, bei der wahrscheinlich viele von uns sagen würden, er ist Hopfen und Malz verloren. Die Gemeinde ist aufzugeben. Aber der Apostel sieht es anders. Der Apostel weiß, wie kostbar die Kirche für Gott ist. Wie kostbar diese Gemeinde in Korinth für seinen Herrn ist. Wir sehen das, macht Paulus an 2 Dingen deutlich. Er macht es deutlich, indem er zeigt, wer er ist, wer er als Apostel Paulus ist und dann, wer die Gemeinde ist. Er zeigt, dass beide, er der Apostel und die Kirche, berufen sind zu unterschiedlichen Dingen, aber beides Mal von Gott. Beides Mal hat Gott sie berufen. Das soll der Titel der Predigt sein. Ihr könnt wahrscheinlich lesen im Gottesdienstzettel, der Titel ist Berufung. Berufung. Und wir sehen, wie Paulus berufen ist, Apostel zu sein. Dann sehen wir, wie die Gemeinde berufen ist, heilig zu sein. Und als letztes wollen wir dann betrachten, wie die Gemeinde berufen ist, gesegnet zu sein. Das sind also unsere drei Punkte: berufen, Apostel zu sein, berufen, heilig zu sein, berufen, gesegnet zu sein. Lasst uns mit dem ersten Punkt beginnen. Wenn wir den Brief aufschlagen, wenn wir die ersten Verse lesen, dann scheint Paulus jeden Brief so zu beginnen. Paulus beginnt mit: Paulus, berufener Apostel Jesu Christi, durch den Willen Gottes und Sosthenes, der Bruder. Paulus beginnt mit dem Absender. Dann schreibt er, wer der Empfänger ist, und dann schreibt er Grußworte. Das ist im Prinzip so, wie wir heute Briefe schreiben, nur dass wir aus Empfänger und Absender Briefkopf gemacht haben, dass wir einen Betreff schreiben und dann geht's los. Außer wir schreiben persönliche Briefe, dann schreiben wir etwas anders. Aber Paulus benutzt die normale Formel. Paulus benutzt die Formel eines klassischen Briefes zu seiner Zeit und dennoch benutzt er die Eröffnung dieses Briefes, um etwas deutlich zu machen. Er macht deutlich, wo es in diesem Brief lang gehen wird. Er macht deutlich, worum es ihm gehen wird. Er nutzt die ersten Worte, um das Verhältnis zwischen ihm und der Gemeinde zu klären. Denn das war eines der größten Probleme in Korinth. Er schreibt, er ist der berufene Apostel Jesu Christi. Bis hier ist nichts Ungewöhnliches. Wir wissen, Paulus wurde von Christus selbst, von dem auferstandenen Christus, in einer Vision zum Apostel berufen. Wir wissen, dass die Apostel ein besonderes Amt in der Kirche hatten, ein Amt, das es nicht mehr gibt, das nicht mehr existiert und dass sie damit eine gewisse Autorität hatten. Aber warum erwähnt Paulus sein Amt des Apostels gleich zu Beginn des Briefes? Ich meine, in anderen Briefen beginnt er mit einem Knecht Jesu Christi, was wesentlich demütiger klingt, als sich mit dem Amt zu schmücken, was er hat. Warum schreibt er hier Apostel? Nun, es war sein Titel. Er hatte jedes Recht, seinen Titel zu benutzen, wann immer er wollte. Er konnte und durfte als Apostel erwähnt werden und angesprochen werden. Und zum anderen zeigt er damit die Autorität, die er hat. Gleich zu Beginn macht er seine Autorität deutlich. Paulus hat sich nie etwas auf sein Amt eingebildet. Paulus war wahrscheinlich der Letzte, der sein Amt wichtig genommen hat. Er hat immer wieder deutlich gemacht, dass obwohl er Apostel ist, er immer auf die Gnade Gottes angewiesen ist. Und später in Kapitel 15 schreibt er, aber durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Und an anderen Stellen im Brief macht Paulus deutlich, wie unbeliebt der Job eines Apostels eigentlich war, wie schwer der Job eines Apostels war. Er sagt, man wird geschlagen, man wird verfolgt, man muss hungern, man wird verachtet. Es ist definitiv kein Amt gewesen, mit dem man sich geschmückt hat. Es ist kein Amt gewesen, was beliebt war. Es war nicht die beste Berufung und Paulus sagt sogar später in dem Brief, als Apostel sind sie die Letzten in dieser Welt. Sie werden als die angesehen, die nichts wert sind. Paulus will sich also nicht als etwas Besseres präsentieren. Er beginnt mit den Worten berufener Apostel, um etwas anderes deutlich zu machen. Wir sehen das, wenn wir darauf achten, wie er sich dem Bruder vorstellt. Er sagt, und Sosthenes, der Bruder. Bedeutet, der Mann war wahrscheinlich bekannt in der Gemeinde. Vielleicht war er sogar mal Mitglied in der Gemeinde in Korinth gewesen. Vielleicht war er sogar der Bruder, der zu Paulus gekommen ist, um ihm einen Brief zu geben, um ihm den Brief zu überreichen. Wir wissen das nicht. Es schien aber ein wichtiger Mensch für Paulus gewesen zu sein, denn sonst hätte ihn Paulus nicht erwählt. Und doch macht Paulus einen Unterschied dort. Er macht, ich bin der Apostel, der Bruder ist aber nur der Bruder. Keine Abwertung. Der Bruder war wahrscheinlich für Paulus wichtig. Vielleicht war es sogar der Bruder, der den Brief geschrieben hat, den Paulus hier diktiert hat. Es war auf jeden Fall ein wichtiger Mitarbeiter, den Paulus erwähnen wollte. Es geht Paulus nicht darum, wer besser ist oder wer schlechter ist, wer der bessere Christ ist und wer der schlechtere Christ ist. Es geht Paulus eigentlich um den wesentlichen Unterschied, dass er von Christus zum Apostel berufen worden ist, Sosthenes aber nicht. Oder um es anders auszudrücken, Paulus ist zum Apostel berufen worden, die Gemeinde in Korinth, aber nicht. Deshalb ist Paulus immer noch ein Christ und deshalb ist auch Sosthenes immer noch ein Christ und wahrscheinlich ein wichtiger Mitstreiter Paulus gewesen. Der Paulus will hier niemanden schlecht machen, er will nur deutlich machen, dass es eine gewisse Autorität bei ihm gibt, die die Gemeinde nicht gehabt hat. Gott hat ihn eingesetzt zu lehren, Gott hat ihn als Apostel berufen, um die Gemeinden zu belehren und nicht die Gemeinden, um Paulus zu belehren. Es gibt also einen Unterschied zwischen dem Apostel und Sosthenes. Es gibt einen Unterschied zwischen dem Apostel und der Kirche in Korinth und es gibt einen Unterschied zwischen dem Apostel Paulus und uns heute. Paulus macht deutlich, dass er zu einem Amt berufen ist, zu dem wir nicht berufen worden sind. Keiner von uns wird jemals Apostel werden. Er macht deutlich, dass er durch sein Amt eine gewisse Lehrautorität hat, die kein anderer hat, abgesehen von den anderen Aposteln. Genau so sollten die Korinther diesen Brief empfangen. Sie sollten ihn empfangen, geschrieben von einer Autoritätsperson, nämlich Paulus. Genau so sollten wir in den kommenden Monaten diesen Brief betrachten. Wir sollten uns deutlich machen, dass wir nicht einfach nur einen Brief eines Menschen lesen, nicht nur ein paar Worte, die Paulus niedergeschrieben hat, sondern wir lesen hier die Worte Gottes, die Gott durch Paulus niedergeschrieben hat. Wenn wir betrachten, wie das Evangelium in Korinth angewendet werden sollte, dann lesen wir, wie es bei uns angewendet werden sollte. Wir lesen hier von einer Autoritätsperson, die alles Recht hatte, uns zu sagen, was zu tun hat. Wenn wir den Brief betrachten, denken wir vielleicht, im 21. Jahrhundert haben wir andere Probleme. Es sind nicht mehr unsere Sorgen, es sind nicht mehr unsere Nöte. Wir kämpfen doch mit ganz anderen Dingen. Doch wenn wir den Brief betrachten werden, werden wir sehen, die Probleme sind gleich. Sie drücken sich vielleicht nur anders aus. Wir sagen vielleicht, wir haben andere Sorgen, weil das Problem anders an den Vordergrund kommt. Aber Paulus macht deutlich, die Probleme sind tief im Herzen verwurzelt. Paulus, berufener Apostel Jesu Christi. Paulus war also der Apostel, der die Autorität hatte, die Gemeinde zu belehren. Doch Paulus macht auch deutlich, dass die Kirche berufen ist. Die Kirche hat eine Berufung und das wird der zweite Punkt sein. Wir haben gesehen, Paulus war berufen, Apostel zu sein. Die Kirche ist berufen, heilig zu sein. Und das ist der zweite Punkt, berufen, heilig zu sein. Der Apostel macht also zu Beginn deutlich, dass die Autorität bei ihm liegt. Er hat die Autorität zu lehren, nicht die Kirche. Die Gemeinde ist die Instanz, die belehrt wird. Aber dann schreibt er an die Korinther in Vers 2, achtet darauf, an die Gemeinde Gottes, die in Korinth ist, an die Geheiligten in Christus Jesus, an die berufenen Heiligen samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen, an jedem Ort, sowohl bei ihnen als auch bei uns. Korinth zur Zeit des Apostels war eine Weltmetropole. Es war eine der bedeutendsten Handelsstädte im Römischen Reich. Sie hat nämlich die Ost- und Westroute abgeschnitten, wenn man so will. Also wenn man vom Osten des Reiches in den Westen reisen wollte, musste man fast durch Korinth. Es gab andere Routen, aber Korinth war die Hauptroute. Sie hatte einen der größten Häfen. Sie war eine der bekanntesten Städte. Sie hatte einen der größten Tempel der Diana. Ein Tempel, der hoch erhoben auf dem Berg in Korinth stand, wo mit vielen Priesterinnen, die gleichzeitig als Tempelprostituierten gearbeitet haben. Die Stadt Korinth war bekannt für einen der größten Tempel des Apollos in der ganzen Region. Und wir sehen, wie der Reichtum und wie der Götzendienst hier in die Tempel fließen. Die Kirche war umringt von Götzen. Dann gab es Einnahmen durch Zolle, Einnahmen durch Tourismus, Einnahmen durch viele Dinge. Korinth war beliebt. Sie hat sich schnell im Römischen Reich zu einer Metropole entwickelt. Und wir wissen, was es bedeutet, in einer Metropole zu leben. Wir leben in Berlin, einer Metropole. Wir sind Millionen von Menschen an einem Ort. Menschen aus verschiedenen Ländern, mit verschiedenen Kulturen, mit verschiedenen Traditionen, mit verschiedensten Weltvorstellungen und Wertvorstellungen. Der Reichtum in Korinth war unermesslich groß. Und wir können sagen, dass Berlin nicht unbedingt die ärmste Stadt ist, wenn wir anschauen, was die Menschen in Berlin teilweise verdienen und wie sie leben und wo sie leben. Und gleichzeitig war die Armut in Korinth bodenlos. Wir sind manchmal vielleicht schockiert, wie sich die Armut in Berlin entwickelt hat über die letzten Jahre. Es gibt immer mehr Obdachlose, zumindest gibt es immer mehr, die auf jeden Fall in S- und U-Bahnen um Geld, um Essen, um Pfandflaschen fragen. Korinth war eine der reichsten Städte und eine der Städte mit der größten Armut. Zugleich, man kann sagen, die Stadt Korinth war für das erste Jahrhundert ein gutes Spiegelbild der Stadt Berlin. Ich versuche hier nicht irgendwie gezwungenermaßen einen Vergleich zwischen zwei Städte zu führen, nur damit wir eine Anwendung finden, aber es ist die Realität, dass wenn wir uns Berlin betrachten, wir im Prinzip auch Korinth betrachten könnten oder Rom oder Athen zu der Zeit. Eine der großen Städte, alle Metropolen haben am Ende die gleichen Herausforderungen, die gleichen Probleme. Multikulti ist keine Erfindung des 21. Jahrhunderts. Multikulti hat schon im 1. Jahrhundert für Probleme und Spannungen gesorgt. Und wir werden es sehen. Die Kirche war immer ein Abbild der Gesellschaft und man hat gesehen in der Gemeinde in Korinth, wie Spannungen entstanden sind, weil Reiche und Arme zusammenkamen. Man hatte Reiche, die konnten sich leisten, nicht arbeiten zu müssen, weil sie Sklaven hatten. Dann gab es da vielleicht die Gebildeten, die Philosophen, die Lehrer, vielleicht der ein oder andere Mediziner und Arzt und dann gab es eben auch die Sklaven, die froh waren, wenn sie sonntags überhaupt zum Gottesdienst kommen konnten, um mit der Gemeinde anzubeten. Wir können uns vorstellen, wie sowas zu Spannungen führt. Spannungen sind vielleicht sogar untertrieben. Im Korinth finden wir Spaltungen. Es haben sich Parteien gebildet. Einige wussten, wie reich sie sind und wussten über ihren Status in der Gesellschaft, den sie hatten. Sie wollten diesen Status in der Gemeinde nicht verlieren. Sie wollten nicht etwas Niedrigeres werden in der Gemeinde. Einige wussten, wie intellektuell sie sind und haben sich auch in der Gemeinde entsprechend verhalten. Vielleicht gab es den einen oder anderen Ältesten, der, wenn er gepredigt hat, so intellektuell gesprochen hat, dass es die normalen Sklaven, die aus Nordafrika verschleppt worden sind, vielleicht gar nicht verstanden hatten. Andere wussten, dass sie in der Gesellschaft nichts wert waren und haben ihre Rolle in der Gemeinde auch so angenommen und haben auch in der Gemeinde sich in die hintersten Reihen gesetzt und haben am besten keinen Ton gegeben, Hauptsache sie konnten irgendwie dabei sein. Wenn wir diesen Brief lesen, müssen wir fast den Eindruck erhalten, dass man sich in der Gemeinde teilweise bekriegt hat. Vielleicht nicht offensichtlich, aber hintenrum. Calvin schreibt in seinem Kommentar gleich zum ersten Vers, es wirkt vielleicht komisch, dass er, und damit ist Paulus gemeint, den Namen Kirche Gottes einer Gruppe von Menschen gibt, die so viele Unruhen befallen hat, die mit so vielen Unruhen befallen war, dass man sagen könnte, Satan hat sie regiert. Genau das ist der Eindruck, wenn man den Brief liest. Dass es nicht mehr das Evangelium, dass es nicht mehr der Wille Gottes ist, der herrscht, sondern mindestens die Ideen der Welt, wenn nicht sogar der Teufel. Nicht mehr der Geist Gottes, der herrscht, sondern Satan hat es geschafft, Spaltung in die Gemeinde. Die Kirche hat sich in ihrem Stolz zerstritten. Doch Paulus sagt immer noch, dass sie die Kirche oder die Gemeinde Gottes, Korinth ist. Gemeinde Gottes. Sie sind die Geheiligten in Christus Jesus. Diese Gemeinde in Korinth, so zerstritten wie sie war, war in Christus geheiligt. Christus hat sein Blut vergossen, damit die Gemeinde vor Christus und vor Christus vor Gott bestehen kann. Man könnte meinen, die Gemeinde war von Gott verlassen, doch Paulus wusste, wenn Christus sie geheiligt hat, dann ist sie heilig vor Gott. Wenn Christus sich für sie hingegeben hat, dann ist sie heilig und so hat Paulus sie gesehen. So, er wusste, dass Gott sie so sieht. Das Problem war nur, dass sie nicht so gelebt hat, hätte leben sollen. Paulus nennt sie die berufenen Heiligen. Paulus macht deutlich, wozu die Gemeinde berufen ist. Sie ist von Christus geheiligt worden. Sie sind die Heiligen, die berufen worden sind. Sie sind berufen, das Evangelium zu glauben. Sie sind berufen, dem Evangelium entsprechend zu leben. Paulus schreibt in Epheser, dass wir eine Hoffnung haben und dass wir berufen sind, entsprechend dieser Hoffnung, dem Evangelium zu leben. Paulus wusste, das ist die Kirche. Sie ist berufen, das Evangelium zu glauben und dem zu leben. Zum anderen macht Paulus auch zum Ausdruck, dass sie berufen sind, heilig zu sein. Sie sollen heilig vor Gott sein. Das werden wir im Brief immer wieder sehen, dass Paulus nicht daran zweifelt, dass sie an das Evangelium glauben. Aber er zweifelt daran, dass sie entsprechend leben. Er zweifelt daran, dass sie so leben, wie sie leben sollten. Kirche Gottes sind wir berufen, heilig zu sein. Wir sind die berufenen Heiligen, die an das Evangelium glauben und entsprechend leben sollen. Wir sollen heilig sein. Damit macht Paulus wieder deutlich, was das eigentliche Problem ist. Die Korinther meinten, sie könnten Paulus sagen, was er falsch macht. Aber der Apostel macht hier deutlich, dass er ihnen sagen muss, was sie falsch machen. Er ist der berufene Apostel, sie sind die berufenen Heiligen. Paulus ist berufen zu belehren, die Gemeinde ist berufen zu lernen, um heilig zu sein. Die Gemeinde soll sich nicht im Stolz über Paulus und die erwählten Autoritäten erheben, sondern die Gemeinde soll in Demut lernen, was es bedeutet, entsprechend des Evangeliums zu leben. Liebe Geschwister, das ist unsere Berufung. Wir sind die berufenen Heiligen in Berlin. Wir sollen heilig leben. Es ist unsere Aufgabe, das Wort Gottes zu glauben, uns nicht über das Wort Gottes zu erheben, sondern uns unter das Wort Gottes. Es ist nicht unsere Aufgabe zu urteilen, was richtig und was falsch ist. Wir sollen nicht beurteilen, wie wir leben sollen, sondern wir sollen annehmen, was richtig und falsch ist. Wir sollen annehmen, wie wir leben sollen. Wir sollen uns unter das Wort Gottes stellen. Christus hat uns geheiligt. Wie bedeutet, ihr könnt all euren Stolz, den ihr habt, vergessen. Keiner von euch hat sich zu dem gemacht, was er ist. Ihr seid nicht das, was ihr seid, weil ihr so gut seid. Christus hat euch geheiligt. Ihr und ich, wir wären immer noch Sünder und würden das Gericht Gottes verdienen, hätte Christus sich nicht durch sein Blut für uns hingegeben. Gott hat euch berufen. Denkt also nicht, ihr dürft bestimmen, wozu ihr berufen sein sollt, sondern lebt entsprechend der Berufung. Gemeinde sind die berufenen Heiligen, die den Namen unseres Herrn Jesus Christus anrufen. Die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Dieser Begriff ist in der Bibel so eine Art technischer Terminus geworden, ein Begriff, der immer wieder auftaucht. Die Frage ist, wie kann ich errettet werden, indem du den Namen des Herrn anrufst? Das bedeutet, dass wir alle unsere Hoffnung auf Christus werfen, dass wir Christus anrufen und ihm um Vergebung bitten. Das bedeutet, dass wir unsere Erlösung allein in Christus finden, dass wir vor Gott stehen können. Das bedeutet aber auch, dass wir die sind, die allen Lob und alle Ehre und allen Preis Gott zukommen lassen, Christus zukommen. Wir rufen den Namen des Herrn an. Paulus macht hier deutlich, was die Kirche im Kern ausmacht. Diejenigen, die den Namen des Herrn anrufen, sind diejenigen, die ihre komplette Abhängigkeit in Christus sind. Die wissen, alles, was ich habe, kommt von Christus. Alles, was ich geben kann, kann ich nur zu Christus geben. Aller Dank, alle Freude, aller Lob sollte an Christus gerichtet sein, an Gott gerichtet sein. Und genau darin finden wir unsere Anwendung. Wir sollten uns erneut bewusst machen, wer wir eigentlich sind. Obwohl die Gemeinde in Korinth Chaos war, war sie immer noch Kirche Gottes. Sie waren die Heiligen Gottes. Einige in der Gemeinde haben sich vielleicht über das definiert, was sie in der Gesellschaft waren. Doch Paulus macht deutlich, ihr mag in der Gesellschaft reich sein und viel Ansehen haben, aber vor Gott seid ihr genauso viel wert wie der letzte Sklave bei euch in der Gemeinde. Der eine ist vielleicht erfolgreicher oder reicher als der andere, aber er ist vor Gott letzten Endes nur so heilig, wie Christus ihn geheiligt hat. Vielleicht bist du einer der Armen. Vielleicht hast du nicht so viel Geld wie die anderen Brüder, die anderen Geschwister in der Gemeinde. Paulus macht deutlich, du bist genauso heilig vor Gott. Du bist für Gott genauso viel wert wie die, die mehr Geld haben. Wir alle sind nicht perfekt. Unsere Kirche in Berlin ist nicht perfekt. Es tut mir leid, euch das offenbaren zu müssen. Wir sind nicht die perfekte Gemeinde, doch wir sind die Kirche Gottes. Wir sind die Geheiligten in Christus. Wir sind die berufenen Heiligen. Anstatt auf das zu schauen, was wir in uns sind oder wie wir uns gegenüber den anderen definieren könnten, sollten wir auf das schauen, was wir in Christus sind. Unserer Berufung entsprechend handeln und leben. Wir sollten heilig sein. Seht ihr, hier wendet sich das Evangelium selbst an. Das Evangelium sagt uns, dass Christus uns berufen hat, heilig zu sein. Und das bedeutet, dass wir entsprechend des Evangeliums, der Wahrheit, heilig leben sollen. Wir sind berufen, heilig zu sein. Wir haben gesehen, Paulus war berufen, Apostel zu sein. Die Kirche ist berufen, heilig zu sein. Jetzt sehen wir, dass die Kirche auch berufen ist, gesegnet zu sein. Der dritte Punkt heute Morgen, berufen, gesegnet zu sein. Wir wollen zum Schluss den letzten Vers unseres Abschnittes noch einmal betrachten. Dort heißt es, Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Diesen Satz benutzt Paulus oft. Er benutzt ihn eigentlich in jedem Brief, den er an irgendeine Gemeinde schreibt. Und es lag wahrscheinlich daran, dass die Apostel die Briefe so begonnen haben. Die Apostel haben immer wieder diesen Satz benutzt, um die Gemeinde zu grüßen. Man hat zuerst den Absender genannt, der Apostel. Dann hat man die Empfänger genannt, die Gemeinde in Korinth, die Heiligen in Korinth, die, wie es im Titus heißt, die Gemeinde samt den Ältesten und Diakonen. Und dann hat man diese Grußformel genannt. Man nennt sie Gruß Gottes. Ein theologischer Term. Viele Kirchen benutzen ihn in der Liturgie, um den Gottesdienst damit zu beginnen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Aber es bedeutet nicht, dass Paulus hier einfach einen Standardbrief schreibt mit einer Standardformel, so wie wir es tun, wenn wir geschäftliche Korrespondenzen haben. Es ist eine Formel, die Paulus immer wieder benutzt, aber die trotzdem Bedeutung hat. Wir benutzen Formulierungen ständig und wir meinen sie trotzdem so. Das heißt nicht, dass wenn wir eine Formulierung ein zweites Mal verwenden, dass sie dann schon die Bedeutung verloren hat. Wenn ihr betet, kann es sein, dass ihr manche Sätze immer wieder in jedem Gebet benutzt. Heißt es, dass ihr diese Sätze nicht so meint? Heißt es, dass ihr nicht für diese Dinge betet? Diesen Stolz traue ich mir nicht zu, dass ich das urteilen könnte. Und ich glaube, ihr wisst, wie ihr betet. Aber es ist so, dass der Mensch dazu neigt, gewisse Formulierungen immer wieder zu verwenden, weil sie sich bewährt haben, weil sie eine Wahrheit ausdrücken, die man anders vielleicht gar nicht ausdrücken kann. Wir beten jede Woche das gleiche Gebet und ich hoffe, dass ihr jede Woche am Ende des Gottesdienstes dieses Gebet von ganzem Herzen betet, obwohl es jedes Mal die gleichen Worte sind. Und wenn Paulus hier also der Gemeinde in Korinth schreibt und den Gruß Gottes schreibt, dann wünscht er ihnen wirklich einen Segen. Und es muss so sein, wenn wir uns deutlich machen, wie er die Gemeinde gerade beschrieben hat, als die Geheiligten, die Heiligen Gottes. Paulus will, dass die Gemeinde gesegnet ist. Gnade sei mit euch, schreibt er. Paulus macht den Korinthern deutlich, dass sie die Gnade Gottes brauchen. Dass sie von der Gnade Gottes abhängen. Sie brauchen die Gnade in ihrem Leben. Wir könnten sagen, es ist besonders in der Gemeinde in Korinth sichtbar. Wenn wir uns die Gemeinde anschauen, dann wissen wir, die brauchen Gnade. Wir brauchen die Gnade Gottes. Neben Paulus macht am Ende deutlich, er ist das, was er ist, nur aufgrund der Gnade Gottes. Paulus wünscht ihnen Gnade. Er wünscht ihnen, dass sie verstehen und sehen, dass die Gnade Gottes alles ist, was sie trägt und was sie dorthin gebracht hat. Er sagt auch, Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn. Friede. Paulus wünscht der Gemeinde Frieden. Wenn wir durch das Wort Gottes schauen, angefangen bei 1. Mose bis Offenbarung, ist Friede immer der Höhepunkt des Bundessegens Gottes. Wenn Gott seinem Volk Segen spricht, ist der Friede der Höhepunkt. Achtet auf 4. Mose 6, bekannte Verse. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Frieden ist der Höhepunkt eines jeden Segens. Wenn Paulus also von Gnade und Friede spricht, dann grüßt er die Gemeinde nicht nur, er segnet sie. Frieden bedeutet vor allem Frieden mit Gott. Frieden mit dem zu haben, mit dem wir Frieden haben müssen. Für Israel hieß Frieden mit Gott automatisch Frieden mit den Feinden, denn wenn sie Feinde keine Probleme bereitet haben, wusste Israel, dass mit Gott alles im Reinen ist, dass sie Frieden mit Gott hatten, denn Gott hat immer wieder die Völker genutzt, um sein Volk zu richten. Unfrieden hat bedeutet, dass Gericht über dem Land herrschte. Für uns bedeutet es, dass wir durch die Gnade Gottes in Christus Frieden mit Gott haben. Frieden mit unserem Vater. Wir haben gesehen, dass wir als Berufene geheiligt sind in Christus. Und diese Gnade sorgt dafür, dass wir Frieden mit Gott haben. Wir sind also dazu berufen, heilig zu sein. Wir sind aber auch dazu berufen, gesegnet zu sein. Gott will sein Volk segnen. Und Paulus beginnt diesen Brief also positiv. Wir könnten denken, warum? Weil Paulus davon überzeugt ist, dass es die Kirche Gottes ist. Und auch diese Kirche von Gott gesegnet sein soll. Wir wissen, dass zu Segen auch immer ein gewisser Teil Gehorsam gehört. Das macht das Wort Gottes deutlich, das macht das Gesetz Gottes deutlich. Wir wissen aber auch, dass Gottes Treue nicht von unserer Untreue aufgehoben wird. Dennoch wissen wir aus unserer eigenen Erfahrung, dass Sünde in unserem Leben den Frieden mit Gott zerstören kann. Oder stören kann zumindest. Wenn wir Sünde in unserem Leben haben, dass unsere Beziehung zu Gott nicht so gut ist, wie sie vielleicht mal war. Manchmal ist es sehr subjektiv und vielleicht nicht wahr, aber oft ist es so, dass wir das realisieren, dass die Beziehung zu Gott irgendwann mal besser war. Aber Sünde hat diese Beziehung zerstört. Deswegen nutzt Paulus diesen Brief, um der Gemeinde noch einmal deutlich zu machen, was sie brauchen, ist die Gnade Gottes. Dann erst kommt er dazu, um denen zu sagen, wie sie zu leben haben, wie ihr Teil aussieht. Er beginnt damit, der Gemeinde deutlich zu machen, was Gott ihnen geben will, bevor er ihnen sagt, was sie. Lasst uns zum Schluss fragen, was das alles für uns bedeutet. Und gesehen, der Apostel macht gleich zu Beginn deutlich, wer die Autorität hat. Die Gemeinde in Korinth dachte, dass sie sich über Paulus erheben könnte. Später im Brief werden wir sehen, wie Paulus darauf reagiert, dass die Gemeinde über Paulus gerichtet hat. Na, so wie er lebt, so was er macht, was er verlangt, kann gar kein richtiger Apostel sein. Paulus macht deutlich, er hat die Autorität. Und wir können daraus zwei Dinge lernen. Erstens, wir sollten uns nicht über das Wort Gottes stellen. Wir sollten vielmehr in Demut das Wort annehmen. Und lasst uns zweitens auch nicht denken, dass wir uns über Paulus stellen könnten. Wir sollten auch Paulus' Worte, weil er der berufene Apostel ist, annehmen. Wie oft haben wir Argumente gehört, wo es heißt, aber eigentlich meint Paulus an dieser Stelle XYZ. Na klar hat er das geschrieben, aber das war damals. Heutzutage würde Paulus das schreiben. Es ist stolz, wenn wir denken können, dass wir wissen, was jemand im ersten Jahrhundert wirklich gemeint hat. Wir müssen das nehmen, was er gesagt hat, um entsprechend zu leben. Das heißt, wenn wir den Brief in den kommenden Monaten betrachten, sollten wir vor allem darauf hören, was der Apostel gesagt hat und nicht auf das, was wir gerne hätten, dass der Apostel gesagt hat. Wir sehen aber in den ersten Versen auch eine große Ermutigung. Er beschreibt die Gemeinde als die Kirche Gottes, als die Geheiligten. Er sagt, wir sind die berufenen Heiligen und das sollte uns ermutigen. Denn manchmal denken wir, dass wir gar nicht so wichtig sind. Vielleicht sehen wir das ein oder andere Problem, vielleicht das ein oder andere Problem in der Gemeinde, vielleicht sehen wir, dass wir so klein sind und wir denken, wir können ja gar nicht so wichtig sein, wir können gar nicht so viel Einfluss haben. Doch Gott spricht uns zu, dass wir die Geheiligten sind in Christus. Wir sind sein geheiligtes Volk, das kostbar ist für ihn. Lasst uns also in diesen Versen vor allem eine Ermutigung für uns sehen. Nicht, dass wir auf das schauen, was wir sind und was wir tun können, sondern auf das, was Christus für uns getan hat, was wir in Christus sind. Lasst uns zum Schluss festhalten, dass Gott uns segnet, weil Gott gnädig ist, weil er uns seine Gnade schenkt, will er uns auch seinen Frieden schenken, will uns segnen. Wir sind allein von seiner Gnade abhängig, wir sind auch von seinem Frieden. Wir werden sehen in den kommenden Wochen und Monaten, der erste Korintherbrief ist sehr herausfordernd, wird unsere Herzen prüfen und wird unsere Motive prüfen. Aber diese Verse heute Morgen sollen uns als Ermutigung dienen. Gott hat uns sein Wort gegeben, Gott hat uns zu seinem Volk gemacht und Gott will uns segnen. Lasst uns die Mahnung ernst nehmen und in seinen Wegen wandeln. Lasst uns beten.